Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Mögliches Leak des Robotaxi-Designs, Elon Musk-Biografie erschienen und die Powerwall 3 ist da. Mein Name ist David und dies ist die Folge 315. Tesla-Welt wird euch von Shop4Tesla präsentiert. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör für euren Tesla. Alles, was das Herz begehrt. Und das Beste daran ist, ihr könnt damit auch diesen Kanal fördern und bekommt noch 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen über Tesla-News. Jetzt hatte ich hier einige News für euch vorbereitet, aber dann bin ich über einen Artikel gestolpert, der mich dazu veranlasst hat, erstmal alles andere wieder rauszuschmeißen. Es geht um eine neue Elon Musk-Biografie. Walter Isaacson, der veröffentlicht diese am 12. September. Ihr könnt das Buch bereits auf Amazon vorbestellen. Ich habe euch einen Affiliate-Link unten in die Beschreibung gepackt. Da findet ihr das Ganze. Und jetzt ist im Vorfeld der Veröffentlichung erstmals ein erster Auszug aus diesem Buch erschienen. Ja, und ich habe mir das erstmal in der Perspektive durchgelesen, dass sie halt hier Werbung für das Buch machen wollen. Aber da standen derart viele neue Infos zur neuen Gigafactory und zur nächsten Fahrzeugplattform von Tesla drin, dass ich dazu dieses Video machen wollte. Ich lese euch diesen Auszug aus dem Buch einfach mal vor und ergänze ihn mit meinen Kommentaren. Das Ganze ist eine Übersetzung aus dem Englischen, also seht es mir bitte nach, wenn es nicht 100% immer ganz korrektes Deutsch ist. Ich fange mal an. Zitat: Elon Musk glaubt seit langem, dass selbstfahrende Autos mehr tun werden, als die Menschen nur von der lästigen Arbeit des Autofahrens zu befreien. Robotaxis würden die Menschen weitgehend von der Notwendigkeit befreien, Autos überhaupt zu besitzen. Die Zukunft gehört dem Robotaxi. Oder wie er es nannte, ein fahrerloses Fahrzeug, das auf Zuruf erscheint und sie ans Ziel bringt und dann zum nächsten Fahrgast weiterfährt. Und jetzt wird's schon mal spannend. Im November 2021 versammelte Musk seine 5 wichtigsten Mitarbeiter in Austin, Texas, um bei einem informellen Abendessen über diese Zukunft nachzudenken. Sie beschlossen, dass das Robotaxi ein kleineres, preiswerteres und weniger schnelles Auto als das Model 3 sein sollte. Unser Hauptaugenmerk muss auf dem Volumen liegen, sagte Musk. Es gibt keine Stückzahl, die wir bauen könnten, die ausreichen würde, um die Nachfrage nach so einem Auto zu erfüllen. Eines Tages wollen wir bei 20 Millionen Autos pro Jahr sein. Eine zentrale Herausforderung bestand darin, ein Auto ohne Lenkrad und Pedale zu entwickeln, das die Sicherheitsstandards der Regierung erfüllt und mit besonderen Situationen umgehen kann. Woche für Woche machte Musk sich Gedanken über jedes kleine Detail. Ja, und das ist auch wieder ganz typisch Elon Musk. Er will's bis ins kleinste Detail selber mitbestimmen und durchdenken. Und ich finde, es ist schon interessant, wie er darüber redet, dass es eigentlich für ein Robotaxi eine unbegrenzte Nachfrage geben wird. Der Automobilmarkt insgesamt liegt weltweit bei ungefähr 100 Millionen Autos pro Jahr. Und Robotaxis werden normale Autos einfach obsolet machen. Ein Auto, das nicht selbst fahren kann, das ist ab dem Zeitpunkt, ab dem es das gibt, dann unattraktiv. Und auch wenn Tesla dann 20 Millionen Autos pro Jahr bauen kann, ist die Nachfrage danach eben weit größer bei einem Markt von 100 Millionen Autos. Aber schauen wir mal im Text weiter. Was ist, wenn jemand vergisst, die Tür des Robotaxis zu schließen, wenn er aussteigt, fragte Musk. Wir müssen dafür sorgen, dass es die Türen selbst schließen kann. Und wie würde ein Robotaxi in eine geschlossene Wohnanlage oder ein Parkhaus kommen? Vielleicht braucht es einen Arm, der einen Knopf drücken und ein Ticket ziehen kann, sagte er. Manchmal waren die Gespräche so ernsthaft detailliert, dass sie darüber hinwegtäuschten, wie wild dieses ganze Konzept eigentlich war. Und am Ende des Sommers 2022 wurde Musk mit seinem Team klar, dass sie eine endgültige Entscheidung zu dieser Frage treffen mussten, mit der sie seit einem Jahr gerungen hatten. Sollten sie auf Nummer sicher gehen und ein Lenkrad und Pedale einbauen? Oder sollten sie es so bauen, dass es wirklich autonom ist? Die meisten seiner Ingenieure entschieden sich für die sicherere und konventionelle Variante. Sie hatten eine realistische Vorstellung davon, wie lange es dauern würde, bis das vollständig selbstfahrende Auto Full Self-Driving einsatzbereit war. Bei einem schicksalshaften und dramatischen Treffen am 18. August kamen sie zusammen, um die Frage zu klären. Wir wollen sicherstellen, dass wir das Risiko gemeinsam und mit ihnen abschätzen. sagte Teslas langjähriger Chefdesigner Franz von Holzhausen zu Musk. Wenn wir den Weg gehen, kein Lenkrad zu haben und FSD nicht bereit ist, werden wir nicht in der Lage sein, dieses Auto auf die Straße zu bringen. Er schlug vor, ein Auto zu bauen, das Lenkrad und Pedale hat, die leicht entfernt werden können. Im Grunde genommen ist unser Vorschlag, sie jetzt noch einzubauen und sie dann zu entfernen, wenn wir es dürfen. Musk schüttelte nur den Kopf. Die Zukunft würde nicht schnell genug kommen, wenn sie sie nicht erzwängen. Kleine Pedale, beharrte Franz von Holzhausen, die wir ziemlich leicht entfernen und umbauen können. Nein, sagte Musk, nein und nochmal nein. Es gab eine lange Pause. Keine Spiegel, keine Pedale, kein Lenkrad, sagte er dann. Damit übernehme ich die Verantwortung für diese Entscheidung. Die um den Tisch sitzenden Führungskräfte zögerten. Wir werden da nochmal auf Sie zurückkommen, sagte einer. Musk bekam eine seiner kalten Stimmungen. Lassen Sie mich das klarstellen, sagte er langsam. Dieses Fahrzeug muss als sauberes Robotaxi konzipiert werden. Wir werden dieses Risiko eingehen. Es ist meine Schuld, wenn es schief geht. Aber wir werden nicht eine Art Amphibienfrosch entwickeln, der ein halbes Auto ist. Wir sind zu 100% auf Autonomy aus. Ja, Elon Musk setzt sich hier also gegen die Meinung seiner Ingenieure und Berater durch und er übernimmt die volle Verantwortung dafür. Dann ging es aber weiter. Ein paar Wochen später war er immer noch begeistert von seiner Entscheidung. Auf dem Flug, nachdem er seinen Sohn Griffin am College abgesetzt hatte, nahm er per Telefon an der wöchentlichen Robotaxi-Sitzung teil. Auch das ein interessantes Detail. Jede Woche gibt es ein Meeting um Robotaxis. Wie immer versuchte er, ein Gefühl der Dringlichkeit zu vermitteln. Er sagte, dies wird ein historisch mega revolutionäres Produkt sein. Es wird alles verändern. Dies ist das Produkt, das Tesla zu einem 10 Billionen Dollar Unternehmen macht. Wir sind gerade noch nicht mal bei einer Billion. Weiter geht's. Über diesen Moment wird man noch in 100 Jahren sprechen. Wie die Robotaxi-Diskussion zeigten, konnte Musk sehr hartnäckig sein. Er verfügt über einen realitätsverzerrten Eigensinn und die Bereitschaft, Neinsager mit Füßen zu treten. Diese Hartnäckigkeit mag eine seiner Superkräfte gewesen sein, die zu seinen Erfolgen, aber auch zu seinen Misserfolgen führten. Das kann man sich gut vorstellen. Aber hier ist ein weniger bekannter Charakterzug. Er konnte nämlich auch seine Meinung ändern. Er konnte Argumente aufnehmen, die er scheinbar ablehnte, und seine Risikokalkulationen neu justieren. Und genau das ist mit den Lenkrädern passiert. Nachdem Musk Ende Sommer 2022 verkündet hatte, dass er voll und ganz auf ein Robotaxi ohne Lenkrad setzen würde, machten sich von Holzhausen und andere bei Tesla daran, ihn davon zu überzeugen, ihre Wette einzugehen. Sie wussten, wie sie das auf eine nicht herausfordernde Art und Weise tun konnten. Zitat, wir brachten ihm neue Informationen, die er im Sommer vielleicht nicht ganz verdaut hatte. So sagte Lars Moravi, einer der Topmanager bei Tesla. Selbst wenn selbstfahrende Fahrzeuge von den Regulierungsbehörden in den USA zugelassen würden, würde es noch Jahre dauern, bis sie international zugelassen würden. Daher war es sinnvoll, eine Version des Fahrzeugs mit Lenkrad und Pedalen zu bauen. Jahrelang hatte man darüber gesprochen, was die nächste Generation von Tesla sein sollte. Ein kleines, preiswertes Auto für den Massenmarkt, das für etwa 25.000 Dollar verkauft werden sollte. Musk hatte selbst einmal diese Möglichkeit für 2020 angedeutet, dann aber diese Pläne auf Eis gelegt und in den nächsten 2 Jahren legte er wiederholt sein Veto ein, mit der Begründung, das Robotaxi würde das andere Auto überflüssig machen. Dennoch hatte von Holzhausen das Projekt im Stillen als Schattenprojekt in seinem Designstudio am Leben erhalten. Der Franz ist einfach ein alter Fuchs. Weiter geht's. An einem späten Mittwochabend im September 22 begab sich Musk in seinen langjährigen Aufenthaltsort, den fensterlosen Hauptkonferenzraum der Fabrik in Fremont. Moravi und von Holzhausen baten noch einige andere hochrangige Mitglieder des Tesla-Teams zu einer geheimen Besprechung herein. Sie präsentierten Daten, aus denen hervorging, dass Tesla einen preiswerteren Kleinwagen brauchte, um jährlich weiter mit 50% wachsen zu können. Der weltweite Markt für ein solches Auto war riesig. Bis 2030 könnte es bis zu 700 Millionen Stück davon geben. Auch diese Zahl müsst ihr euch bitte mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das wären fast doppelt so viele wie für die Kategorie der Model 3 und Model Y. Ja, und ich meine, diese Zahl haben wir bereits bei der Präsentation am Tesla Investor Day irgendwo gesehen. Muss ich ehrlich gesagt nochmal nachschauen. Ja, und dann zeigten sie, dass dieselbe Fahrzeugplattform und dieselben Montagelinien sowohl für die Herstellung des 25.000 Dollar Auto als auch für das Robotaxi verwendet werden könnten. Wir haben ihn davon überzeugt, dass wir, wenn wir diese Fabriken bauen und diese Plattform haben, sowohl Robotaxis als auch ein 25.000 Dollar Auto herstellen können. Und zwar auf derselben Fahrzeugarchitektur, sagte von Holzhausen. Nach dem Treffen saßen Musk und ich allein im Konferenzraum. Und es war klar, dass er von dem 25.000 Dollar Auto nicht begeistert war. Es ist wirklich kein so aufregendes Produkt, sagte er. Sein Herz schlug für die Umgestaltung des Transportwesens durch Robotaxis. Doch im Laufe der nächsten Monate wurde er immer enthusiastischer. Ja, und das müsst ihr auch mal zeitlich einordnen. Denn am Anfang März, da gab es den Tesla-Investorentag. Dieses Treffen, das muss also ganz kurz vorher stattgefunden haben. Und Elon hat sich dann also ganz kurz vor dem Investorentag dazu entschieden oder zumindest von der Idee überzeugen lassen, dass man hier zweigleisig fahren kann. Und zwar auf ein und derselben Produktionslinie bzw. Fahrzeugplattform. Und jetzt, Leute, wird's richtig spannend. Jetzt geht's nämlich darum, wie dieses Fahrzeug aussehen könnte. Bei einer Entwurfsbesprechung an einem Nachmittag im Februar 23 stellte von Holzhausen Modelle des Robotaxis und des 25.000 Dollar Autos nebeneinander im Studio auf. Beide hatten ein futuristisches Cybertruck-Gefühl. Und Musk gefielen die Entwürfe. Wenn eines davon um die Ecke kommt, sagte er, werden die Leute denken, sie sehen etwas aus der Zukunft. Ja, und das ist doch der Wahnsinn und auch eine komplett neue Info. Die nächste Fahrzeugplattform von Tesla, die wird ein bisschen wie der Cybertruck ausschauen. Die wird, zumindest wenn sich das inzwischen nicht wieder geändert hat, sehr futuristisch sein und vermutlich auch einige der Produktionsmethoden des Cybertrucks übernehmen. Ja, und das ist etwas, das habe ich ja hier in verschiedensten Interviews, zum Beispiel mit dem Martin Hund, diskutiert. Wie wird dieses Fahrzeug ausschauen? Ich glaube, wir haben hier gerade eine Antwort erhalten. Lesen wir mal weiter. Das neue Fahrzeug für den Massenmarkt, sowohl mit Lenkrad als auch als Robotaxi, wurde als Plattform der nächsten Generation bekannt. Und zwar am Tesla-Investorentag. Musk beschloss zunächst, dass Tesla eine neue Fabrik in Nordmexiko, 400 Meilen südlich von Austin, bauen würde, die von Grund auf für den Bau solcher Autos konzipiert ist. Dabei sollte eine völlig neue, hochautomatisierte Fertigungsmethode zum Einsatz kommen. Das haben wir am Investorentag gelernt. Doch schon bald, und auch das ist jetzt neu, kam ihm ein Problem in den Sinn. Er war schon immer der Meinung, dass die Konstrukteure von Tesla direkt am Fließband sitzen müssten, anstatt die Fertigung von einem entfernten Standort aus zu steuern. Auf diese Weise könnten die Ingenieure sofortige Rückmeldungen darüber erhalten, wie sie Innovationen entwerfen müssten, die sowohl das Auto verbessern als auch die Herstellung erleichtern würden. Dies galt insbesondere für ein völlig neues Auto und einen völlig neuen Herstellungsprozess. Aber er erkannte, dass es schwierig werden würde, seine Top-Ingenieure dazu zu bringen, in die neue Fabrik umzuziehen. Die Tesla-Ingenieure, die müssen an der Front stehen, um das Projekt zum Erfolg zu führen. Und es wird nicht möglich sein, alle nach Mexiko zu bringen. Das sagte er mir. Also beschloss er im Mai 23, den ersten Standort für die Autos der nächsten Generation und die Robotaxis nach Austin zu verlegen, wo sich sein eigener Arbeitsplatz und der seiner Top-Ingenieure direkt neben dem neuen hochautomatisierten Hochgeschwindigkeitsfließband befinden würden. Im Sommer 23 verbrachte er jede Woche viele Stunden damit, mit seinem Team die einzelnen Stationen der Produktionslinie zu entwerfen und nach Möglichkeiten zu suchen, bei jedem Schritt und Prozess Millisekunden einzusparen. Wie schon bei den Tesla-Autos und den SpaceX-Raketen wusste er, dass es etwas gab, das genauso wichtig war wie das Design des Projekts. Und zwar das Design des Fertigungssystems, die Produkte in hohen Stückzahlen herstellen würden. Und damit endet dieser Auszug des Buchs. Ja, und hier also ganz heiße Informationen, auch was die Gigafactory in Mexiko angeht. Jetzt verstehe ich ein bisschen besser, warum sich die Gigafactory in Mexiko etwas hinzieht und warum das vermutlich kein so großes Problem für Tesla ist. Denn das neue Fahrzeug wird dort gar nicht hergestellt. Also zumindest zunächst nicht. Ich glaube nach wie vor, dass sie es dort bauen werden, aber als allererstes werden sie es in Texas bauen. Die Arbeiten an der Produktionslinie, die laufen bereits auf Hochtouren. Und hier geht es um Verbesserungen im Millisekundenbereich. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn diese einmal fertiggestellt ist, dann werden sie die kopieren und nach Mexiko bringen und dort in großer Stückzahl die Fahrzeuge auch herstellen. Aber die ersten Fahrzeuge dieser neuen Generation, die kommen aus Texas. Ja, ihr seht schon, jetzt habe ich euch ganz viel vorgelesen, aber ich fand, da waren so viele interessante Details und auch neue Details drin, die bisher so noch gar nicht bekannt waren, dass es sich gelohnt hat, sich diesen Artikel mal genauer anzuschauen. Ich wollte euch nochmal eine kleine Nachlese zur IAA und auch zur Einführung des neuen Model 3 Highlands liefern. Die Nachfrage nach diesem neuen Model 3 ist riesig. In China sind tatsächlich Seiten von Tesla zusammengebrochen. Und dass das Interesse groß ist, das konnte ich auch deutlich auf der IAA spüren. Ich habe mit mehreren Tesla-Mitarbeitern dort gesprochen und die sagten mir, das Interesse Für das Model Y, das ja neben dem Model 3 stand, das war so gut wie nicht da. Alle wollten nur das neue Fahrzeug sehen. Das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Und ich muss euch sagen, in der Farbe Ultrarot sah das einfach absolut gigantisch aus. Dieses Fahrzeug hatte Tesla in der Stadt und dadurch war es auch schön im Sonnenlicht zu betrachten. Wunderbare Farbe und vermutlich nicht ganz gleich dem Ultra Red des Model S, das ja aus Fremont kommt, während das Model 3 eben in Shanghai in einem anderen Paint Shop lackiert wird. Tesla hat überhaupt, was die IAA angeht, richtig aufgefahren. Denn es gab nicht nur die neuen Fahrzeuge dort zu sehen, sondern zum Beispiel auch den Tesla Bot. Den habe ich persönlich noch nie live begutachten können. Und das war für mich ganz persönlich ein Highlight, hier meinen alten Pfleger in Spe zu sehen. Und dann gab es auch noch den V4 Supercharger dort zu begutachten. Und viel wichtiger noch, das Supercharger-Team war auch vor Ort. Ich habe mich mit jemandem von denen unterhalten. Die haben mir eine ganz spannende Information verraten. Und hier geht es um das Supercharger-Netzwerk in Deutschland. Das ist nämlich so gut wie komplett jetzt für Fremdmarken geöffnet. An über 98% der Standorte kann man jetzt mit einem Nicht-Tesla-Fahrzeug laden. Nur noch 2 Supercharger in Deutschland gibt's, die rein für Tesla-Fahrzeuge sind. Und der Mitarbeiter verriet mir auch, dass der Rollout für die V4 jetzt weitergeht. Das heißt, Tesla wird ab jetzt nur noch V4 Supercharger aufbauen, wenn diese dann verfügbar sind. Und wie immer bei Tesla dann auch sukzessive das bestehende Netzwerk nachrüsten. Ja, das fand ich spannend. Vielleicht noch ein paar kleine Nachträge zum Model 3. Denn hier gibt's noch ein paar offene Fragen. Zum Beispiel, warum Tesla das Fahrzeug noch nicht in den USA anbietet. Die gesamte Produktion scheint derzeit erstmal sich auf Shanghai zu begrenzen. Gesicherte Informationen dazu gibt es eigentlich nicht. Ich denke aber, dass Tesla gerade in Fremont noch am Umrüsten der Produktionslinien ist. Vielleicht hat das auch etwas noch mit Batterien zu tun. Überhaupt wurde ja erwartet, dass das neue Model 3 auch mit einer ganz neuen Batteriezellgeneration von der Firma CATL kommt. Das wurde bisher noch nicht bestätigt. Und ich glaube, so richtig werden wir das erst wissen, wenn die ersten Fahrzeuge dann da sind. 2 kleine Details zur Ausstattung wollte ich euch noch nachreichen. Und zwar zum einen mal die Power am USB-C Output. Die ist nämlich bemerkenswert. Hier liefert Tesla 65 Watt. Das heißt, ihr könnt einen Laptop an den USB-Buchsen betreiben. Das hat nicht jedes Auto. Und dann gab es noch eine kleine Sache. Und zwar einen Backup-Gangwahlschalter. Den habe ich ehrlich gesagt gesucht. Denn ich habe gerüchteweise gehört, dass der oben in der Decke sitzen soll, wo auch die Warnblinkanlage sitzt. Ich konnte allerdings im Auto selbst überhaupt nichts davon erkennen. Und es gibt auch einen Grund dafür, und zwar versteckt sich dieser Gangwahlschalter. Der ist nämlich als Backup gedacht und der wird nur dann sichtbar, wenn einmal der Bildschirm ausfallen sollte. Man kann ihn aber auch durch gleichzeitiges Drücken der Scrollräder erzwingen, aber nur dann wird er eben auch sichtbar. Es wird schon sehr interessant sein, wenn die ersten Fahrzeuge dann hier in Europa in größeren Mengen auftreten werden. Das erste Batch dafür wurde in Shanghai bereits gesichtet. Und viele Leute fragen sich natürlich auch, was ist denn jetzt mit dem Model Y? Bekommt dies ebenfalls das Update und vor allem wann? Ja, dazu gab es bisher eigentlich nur Gerüchte und die wiesen immer auf 2024 hin. Das hindert Tesla-Fans nicht daran, bereits Renderings in 3D vom neuen Model Y zu machen. Schaut das euch mal hier an. Schaut natürlich genauso wie bei Model 3 wirklich klasse aus und ich denke auch, dass hier Tesla noch ein bisschen Zeit ins Land ziehen lassen wird. Erstmal das Model 3 in größerer Masse produzieren. Sie haben so viel auf dem Teller, zum Beispiel auch mit dem Cybertruck, so dass ich auch glaube, dass das neue Model Y erst nächstes Jahr kommen wird. Am 12. September, und das ist vielleicht schon vorbei, wenn ihr diese Folge hört oder seht, da wird Walter Isaacson seine neue Biografie über Elon Musk veröffentlichen. Wir haben ja bereits darüber gesprochen. Und ich glaube, für jeden, der sich für Tesla interessiert oder auch für Elon Musk, für den wird das ein höchst spannendes Buch. Walter Isaacson, der hat einen hervorragenden Track Record, was Biografien angeht. Der hat eine schon über Steve Jobs geschrieben, über Albert Einstein und so weiter. Der kann also sowohl Leute gut beobachten, als auch gut darüber schreiben. Das steht außer Frage. Jetzt gibt es aber noch einen viel wichtigeren Grund, warum dieses Buch bedeutend wird. Und zwar hatte er jahrelang Zugang zu Elon Musk und zu seinem Umfeld. Um das Buch zu schreiben, so sagte er Elon, will er einfach mehrere Jahre an seiner Seite verbringen. Und genau das hat er getan. Er war in den ganzen Meetings mit drin, hat sehr, sehr viel Zeit mit ihm und seinem ganzen Umfeld verbracht und hatte eben auch den Zugang. Das heißt, in diesem Buch wird ein höchst aktueller Einblick in das Geschehen bei Tesla und bei Elon Musk geboten. Und das macht es für mich sehr spannend. Wenn euch das interessiert, unten in der Beschreibung gibt es einen Affiliate-Link. Ihr tut also auch dem Kanal noch was Gutes, wenn ihr darüber das Buch bestellt. Mich wird es die nächsten Tage, sobald es raus ist, auf jeden Fall beschäftigen. Ja, und im Rahmen der Veröffentlichung dieses neuen Buches, da kam es zu einem vielleicht sehr brisanten Leak bei CBS. Die haben nämlich ein Interview mit Walter Isaacson und noch ein paar anderen Leuten, wie unter anderem Franz von Holzhausen, veröffentlicht. Und hier wurde bei Minute 4 und 8 Sekunden ein interessantes Bild gezeigt. Wir sehen Franz von Holzhausen vor einem Modell eines neuen Tesla-Fahrzeugs. Das fällt vor allem durch seine Größe auf. Es ist nämlich ein kleines Fahrzeug mit nur 2 Sitzen und Platz hinten für Koffer. Was aber noch auffälliger ist und was der Tesla-Community natürlich nicht entgangen ist, sind 2 Fotos, die links im Bild kurz zu sehen waren, also quasi hinter dem Holzmodell des Kleinwagens direkt an der Wand. Und da wurde etwas noch Wesentlicheres gezeigt, nämlich ein Bild von einem kleinen Auto im Cybertruck-Design. Jetzt hatten wir ja gerade über einen kleinen Auszug aus der Biografie von Elon Musk von Walter Isaacson gelernt, dass hier wohl ein Robotaxi-Design im Cybertruck-Stil zu erwarten ist. Das erhöht natürlich nochmal die Brisanz dieser Bilder, denn wir wissen, dass hier vermutlich Tesla an so einem Design tatsächlich arbeitet. Könnte natürlich auch sein, dass dies nur ein früher Draft war und deswegen keine große Bedeutung hat. Trotzdem ist doch höchst spannend zu sehen, wie sowas dann aussehen könnte. Es schaut so aus, als wäre es ein kleines Fahrzeugdesign mit 4 Rädern. Jetzt denken sich viele vielleicht, warum denn bitte ein Cybertruck-Design? Das ist doch mega hässlich, wird keinem gefallen. Aber ich glaube, darum geht es eben bei einem Design für ein Robotaxi nicht unbedingt. Der Cybertruck schaut nicht so aus, wie er aussieht, damit er Leuten gefällt oder nicht gefällt, sondern er schaut so aus, um die Features, die er enthalten soll, umsetzen zu können. Das Design ergibt sich also aus der Funktionalität und das ist auch beim Robotaxi so. Von dem her könnte das durchaus Sinn machen, hier ein ähnliches Design zu haben. Denn Tesla möchte Robotaxis in Masse bauen und dafür ist es wichtig, dass sie die so schnell herstellen können, wie nur irgendwie möglich. Sie arbeiten bereits an einer komplett neuen Produktionslinie und Produktionsart und Weise dafür. Und das Cybertruck-Design, das hat mehrere eklatante Vorteile. Zum Beispiel gibt es keine Lackiererei mehr, denn das Fahrzeug wird aus gefaltetem Stainless Steel gebaut. Und ich bin sicher, dass wir noch viele weitere Internas vom Cybertruck auch im Robotaxi-Design finden werden, wie zum Beispiel ein 48-Volt-Bordsystem und noch so manches andere Feature. Jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, auch wenn dieses Design jetzt hier zum ersten Mal zu sehen war und darauf hinweist, dass Tesla vielleicht an einem Zweisitzer mit viel Platz im Innenraum und eben Gepäck arbeitet, so bedeutet das nicht, dass dies unbedingt das einzige Design sein wird, denn es handelt sich hier um eine Fahrzeugplattform. Tesla wird darauf ein Robotaxi-Design, aber eben auch einen Kleinwagen für rund $25.000 umsetzen und der könnte durchaus dann wieder 4 Sitze haben. Das Design der Fahrzeugplattform, das konzentriert sich eben hauptsächlich darauf, die Kosten möglichst gering zu halten und in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit Fahrzeuge zu produzieren. Dave Lee fasst das hier ganz gut zusammen. Er schreibt, ich finde es toll, wie Tesla mit dem Robotaxi das Fahrzeugdesign von Grund auf neu überdenkt. Es wird für die Herstellung konzipiert sein und Tesla wird in der Lage sein, diese Fahrzeuge schneller zu produzieren als jedes andere Auto, das jemals hergestellt wurde. Und das zu viel niedrigeren Kosten, als man sich vorstellen kann. Tesla arbeitet bereits am Design der Fabrik für dieses Fahrzeug. Natürlich hängt das alles davon ab, dass Tesla das FSD-Problem löst und ich denke, sie sind auf dem richtigen Weg dazu. Das denke ich auch und die Tesla-Familie, wie man hier schön sehen kann, die wird durch diese neuen Fahrzeuge bald erweitert. Na, seid ihr schon alle im Elon Musk-Biografiefieber? Denn seit gestern ist ja die Biografie von Walter Isaacson im Handel erhältlich. Ich habe mir die englische Hörbuchversion geholt, die ist über 20 Stunden lang. Ich habe also noch viel vor und ich denke, ihr auch. Denn für jeden, der Elon Musk und Tesla folgt und auch sich für die anderen Unternehmen von ihm interessiert, ist das eigentlich eine Pflichtlektüre. Falls ihr es noch nicht habt, unten in der Beschreibung gibt es einen Affiliate-Link, da könnt ihr den Kanal noch dadurch unterstützen und euch das Ganze holen. So, sprechen wir mal über die Tesla Powerwall 3, denn Tesla hat hier die ersten Spezifikationen gerade veröffentlicht. Die Powerwall 3, die erscheint 2024 erst. Dennoch gibt's jetzt hier eine Beschreibung dazu auf der Webseite von Tesla. Sie schreiben, Powerwall 3 ist ein vollständig integriertes Solar- und Batteriesystem, das auf die Bedürfnisse ihres Hauses zugeschnitten ist. Powerwall 3 kann mit einem einzigen Gerät jetzt mehr Strom liefern und ist so konzipiert, dass es leicht erweitert werden kann, um Ihren aktuellen oder zukünftigen Bedarf zu decken. Powerwall 3 verfügt über einen integrierten Solarwechselrichter, der den direkten Anschluss von Solarzellen ermöglicht und so eine höhere Effizienz gewährleistet. Ja, und das ist auch genau der Hauptunterschied zu den anderen Produkten im Powerwall-Bereich. Vielleicht schauen wir uns die mal an. Es gab ja bisher die Powerwall 2 von Tesla. Die hatte keinen integrierten Solarwechselrichter. Die konnte man also einem bestehenden Solarsystem hinzufügen. Tesla schreibt hier, Powerwall 2 ist mit allen gängigen Solarwechselrichtern kompatibel und unterstützt verschiedene Systemgrößen. Und man konnte sie natürlich auch einzeln installieren, also ganz ohne Solar. Und dann gab es als Lösung mit Wechselrichter noch die Powerwall Plus. Die hatte sogar zwei Wechselrichter, einen für die Photovoltaik und einen für den Batteriespeicher. Die Powerwall 3 ist jetzt ein voll integriertes System. Das ist der Hauptunterschied. Der Solarwechselrichter ist bereits integriert. Sie hat die gleiche Kapazität von 13,5 Kilowattstunden und ist erweiterbar auf insgesamt drei Powerwalls, dann 40,5 Kilowattstunden. Also, Kapazität ist gleich geblieben. Dafür gibt es viel mehr Leistung. Der kontinuierliche Output an Leistung, der liegt jetzt sowohl am Grid als auch als Backup-Lösung bei 11,5 kW. Das ist schon ein großer Fortschritt, denn bisher gab es bei der Powerwall Plus im Backup-Betrieb maximal 9,6 kW, wenn die Sonne geschienen hat, und nur 7 kW ohne Sonne. Bei der Powerwall 2 waren hier sogar nur 7,6 kV Ampere und 5,8 kV Ampere angegeben. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Maßeinheiten? Ja, kW, das sind eben Kilowatt, das ist die Einheit der tatsächlichen Wattleistung, also auch die Wirkleistung genannt. Und die Kilovolt Ampere, das ist die sogenannte Scheinleistung. Ist nicht so wichtig, haltet einfach fest, die neue Powerwall 3 liefert deutlich mehr Leistung als vorher. Und das ist natürlich auch für Grid-Services oder auch das Autoladen interessant, denn ihr könnt hier mehr Leistung abrufen. Dann gibt's noch so ein paar kleine Extra-Features. Zum Beispiel kann sie bis 60 cm im Wasser stehen. Und sie ist auch leichter als die Powerwall Plus zum Beispiel. 130 Kilo statt 156. Dafür ist sie aber auch nicht kompatibel mit den bisherigen Systemen. Das heißt, ihr könnt keine Powerwall 2 mit einer Powerwall 3 kombinieren. Das lässt sich aufgrund der verschiedenen Leistungsdaten gut nachvollziehen. Und das bedeutet auch, dass die anderen Produkte bestehen bleiben. Als Europäer fragt man sich, ob die Powerwall 3 mit drei Phasen daherkommt. Hier gibt's keinerlei Hinweise darauf. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, dass die bisher nur auf der US-Webseite aufgetaucht ist, wo das keine Rolle spielt und auch für 2024 ja erst angekündigt wurde. Heute könnt ihr die noch nicht bestellen, deswegen sind auch noch keine Preise bekannt. Die Powerwall 3 ist ein weiterer Baustein in Teslas Energieangebot. Und dazu habe ich einen interessanten Artikel über den australischen Markt gefunden. Und der beschreibt ganz gut, warum Tesla eines Tages, wie ja auch Elon Musk schon öfters gesagt hat, der größte Energieanbieter der Welt werden wird. Der Titel ist: Tesla macht sich bereit, es mit australischen Energieversorgern aufzunehmen. Ein Meilenstein für das Stromnetz. Lesen wir da mal rein. Zitat: Der globale Elektroauto- und Speicherriese Tesla bereitet sich darauf vor, es mit dem traditionellen australischen Energieversorgern aufzunehmen, was für das lokale Stromnetz und die Verbraucher einen Meilenstein darstellen und für die etablierte Industrie möglicherweise einen Umbruch oder eine Disruption bedeuten würde. Es wird angenommen, dass Teslas Pläne für Australien weitgehend auf dem Modell in Texas basieren, wo das Unternehmen Tesla Electric auf den Markt gebracht hat und sich an Verbraucher richtet, die entweder eine Powerwall-Batterie für zu Hause oder ein Tesla Elektrofahrzeug oder beides besitzen. Ja, was ist Tesla Electric? Das ist im Prinzip ein Stromtarif für zu Hause. Den gibt's ganz ohne Grundgebühr, einfach nur mit Kilowattstundenpreisen in Neben- und Hauptzeit. Dazu gibt's noch ein Flatrate-Angebot zum Autoladen in der Nacht zum Beispiel. Und Powerwall-Besitzer können mitverdienen, indem sie ihren Strom am Netz anbieten. Jetzt gibt es ja bereits diese virtuellen Powerplants auch in Australien, aber das Angebot von Tesla wird hier noch weit darüber hinausgehen und das wird auch dringend erwartet in Australien, denn sie schalten gerade die ganzen Kohlekraftwerke ab und haben dementsprechend besonders im dezentralen Energiebereich sehr großen Bedarf. Es geht darum, die verteilten Energiequellen zu managen und genau das tut Tesla. Jetzt könntet ihr sagen, das gibt's doch schon längst. Sonnen zum Beispiel fällt einem hier ein. Es gibt aber noch jede Menge andere Anbieter. Das stimmt zwar, Tesla ist aber der allergrößte Batteriespeicherhersteller und auch Autohersteller, wenn wir von Elektroautos sprechen. Zum Beispiel hat Tesla 60% Marktanteil von allen bisher verkauften batterieelektrischen Fahrzeugen in Australien. Und das bedeutet, dass Tesla hier den so wichtigen Zugang zum Kunden hat. Denn die Kunden, die müssen ja mitmachen. Die brauchen eine Incentivierung, warum sie denn ihre Powerwall zur Verfügung stellen sollen. Und das kann Tesla super darstellen. Dann hat Tesla auch noch den Zugang zu den Stromverbrauchern über die Autos. Und das ist sogar noch besser, denn Autos sind ja nicht nur Stromabnehmer, sondern in Zukunft werden sie auch Strom anbieten können. Vehicle to Grid, das kommt. Auch bei Tesla. Und dann sorgt Tesla auch für den Stromverbrauch, denn sie können den Strom an die Endkunden direkt verkaufen und es gibt ja auch noch das Supercharger-Netzwerk. Auch dadurch kann Tesla dem Netz Strom ganz gezielt abnehmen. Und das alles erfolgt voll integriert über Softwaresteuerung. Und was konnte Tesla nochmal ganz besonders gut? Software. Genauso beschreibt das ganz richtig dann auch der Artikel. Sie sagen, Tesla gilt in all diesen Bereichen als weitaus fortschrittlicher als die konkurrierenden Autohersteller, Speicherentwickler und Energieversorger. Tesla ist führend in der Entwicklung von großen Batteriespeichern in Australien, einschließlich fortschrittlicher netzbildender Wechselrichter und dominiert den australischen E-Auto-Markt mit 60% aller E-Auto-Verkäufe bis heute. Das Unternehmen kann sein Angebot auch mit Laden zu Hause und Schnellladeoptionen über sein Supercharger-Netz kombinieren, einschließlich Rabatten für Schnellladungen und feste Gebühren fürs Laden zu Hause, so wie eben die Flatrate in Texas. Und das führt dazu, meiner Meinung nach, dass dieser Energiebereich bei Tesla völlig unterschätzt wird heute. Es geht um die drei Säulen, von denen Tesla immer spricht, wie man die Welt schnellstens zur nachhaltigen Energie bringt. Das ist einerseits die Energieerzeugung, der Verbrauch, aber eben auch die Speicherung. Und überlegt euch das mal. Tesla ersetzt im Prinzip gerade die Ölindustrie, weil sie Benzin mit Strom ersetzen. Dann haben sie aber auch das eigene Tankstellennetz, das Supercharger-Netz, über den sie den Strom verkaufen können. Und sie beziehen den Endkunden mit ein, der erstmal eine große Markenbindung zu Tesla hat, aber eben auch mitverdienen kann und kombinieren alles mit Software. Das können sie wie kein anderer und genau deswegen wird Tesla zum größten Energieanbieter der Welt. Ein weiteres sehr gutes Beispiel dafür ist die Wallbox von Tesla, der sogenannte Tesla Wall Connector. Der hat gerade ein Update erhalten und Tesla hat sogar eine Pressemitteilung dazu rausgegeben und schreibt, der Tesla Wall Connector ist die praktische Lademöglichkeit für zu Hause. Ihr wisst schon, das ist einfach eine ganz normale Wallbox. Aber sie hat eben auch WLAN und sie bekommt Software-Updates. Und genau davon gab es gerade eins und Tesla schreibt, ab heute führen wir eine neue In-App-Funktion für den Tesla Wall Connector ein. Das Ganze kommt über ein Software-Update und jetzt wird es eben auch für Nicht-Tesla-Besitzer spannend. Denn auch die können jetzt den Tesla Wall Connector über die App nutzen und folgende Funktionen darüber abbilden. Erstens, geplantes Laden. Ihr könnt also genau einstellen, wann geladen wird. Dann der Echtzeit-Ladestatus. Das ist eh klar. Dann der Zugriff auf die Ladehistorie, auch das ganz wichtig und interessant. Und man kann selbstverständlich auch auf die Distanz, also aus der Ferne heraus, geplante Ladevorgänge ändern und anpassen. Und das ist neu, denn bisher konnten Tesla-Besitzer zwar übers Auto auch zum Teil schon auf diese Funktionen zugreifen, aber eben noch nicht über die App. Und das macht es interessant. Gerade wenn ihr keinen Tesla habt und eine günstige Wallbox sucht. Denn mit 500 € kostet die Tesla Wallbox eben nicht sehr viel. Und hier noch ein interessanter Tweet, den ich dazu gefunden habe von jemandem aus Kanada, der schreibt, das ist großartig, ich kann jetzt meinen Wandanschluss, also meinen Wall-Connector, als Produkt in meiner Tesla-App hinzufügen. Darüber gibt es sehr viel mehr neue Details zu sehen. Gibt mir auch die Möglichkeit, den Zugang mit 5 anderen Personen zu teilen, wie auch die Autos. Das scheint zum jetzigen Zeitpunkt erstmal in Kanada zu funktionieren, aber das zeigt auch ganz gut, wo die Reise hingeht. Ihr könnt davon ausgehen, dass die Tesla Wallbox mit immer mehr neuen Funktionen aufwarten wird. Und selbstverständlich wird man in Zukunft darüber auch andere Leute abrechnen können und auch den Strom verkaufen können. Wieso sollte ich mir denn irgendeine andere Wallbox ins Haus holen, wenn es hier dieses Upgrade-Potenzial gibt? Vor allem, wenn das Gerät nur 500 € kostet. Also hier eine sehr interessante Änderung auch für Nicht-Tesla-Besitzer und selbstverständlich wird Tesla davon auch, was Marketing angeht, profitieren. Denn wenn jemand erstmal die Tesla-App hat und sieht, wie toll die ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass er sich dann in Zukunft vielleicht auch für die Autos interessiert. Ja, wenn ihr das tut, dann kommt doch am 23. September bei uns in Hamm vorbei. Da trifft sich die elektrische Community. Wir machen ein tolles Event mit Testfahrten. Es sind verschiedene Autohersteller da. Es ist BYD da. Es ist Tesla da. Es sind noch jede Menge andere Autos zum Testen. Und wir haben natürlich ein tolles Programm. Unten gibt's auch den Link zu den Tickets. Ihr bekommt 5 Euro Rabatt auf Personentickets mit dem Code TeslaWelt. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Bis dahin, macht es ganz gut. Euch noch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.